Mikroben im Visier.
Ein Podcast des Forschungsverbunds Leibniz Infections. Am Mikrofon begrüßen euch Elisabeth Frommer vom Robert-Koch-Institut
und Christian Nehls vom Forschungszentrum Borstel.
Willkommen zu einer neuen Folge von Mikroben im Visier, dem Podcast des Forschungsverbunds Leibniz Infections. Hier arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen und verschiedenen Instituten zusammen. Und Ziel dieser gemeinsamen Forschung ist es, antimikrobielle Resistenzen besser zu verstehen und deren Ausbreitung einzudämmen. In der heutigen zweiten Folge von Forschen hautnah blicken wir wieder hinter die Kulissen der Forschung und lernen Xiaoyi Cheng kennen. Sie ist eine von 7 jungen Wissenschaftlerinnen, die gerade ihre Doktorarbeit im Verbund begonnen hat.
Wir wollen Xiaoyi über einen längeren Zeitraum begleiten und dabei mehr über ihre Forschung erfahren, aber auch über sie. Motivation, Zweifel, Fortschritte, Rückschläge und den ganz normalen Alltag einer Promotion. Das Forschungsprojekt von Xiaoyi ist an 2 Leibniz-Instituten angesiedelt, dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, dem IZW, und dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, dem IGB. Und Thema sind umweltbedingte antimikrobielle Resistenzen.
Ja, hallo Xiaoyi, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich ja ganz kurz vorstellen, also wer bist du, wo und in welchem Fach willst du promovieren und seit wann bist du offiziell Doktorandin?
Hi, also sehr gerne. Ich heiße Xiaoyi und promoviere in Berlin im Bereich Bioinformatik mit einem Schwerpunkt auf Mikrobiologie. Offiziell bin ich seit letzten November Doktorandin.
Und kannst du uns noch kurz erzählen, was du vorher gemacht hast? Also was hast du studiert und wie bist du dazu gekommen, das zu tun?
Ich habe konventionell Biologie Bachelor gemacht mit Schwerpunkt molekulare Biowissenschaften. Und mein Master war Medical Life Science und dabei habe ich auch mich als Bioinformatikerin ausgebildet. Also nebenbei hatte ich viele Kurse für Informatik und Mathematik und so weiter. Und danach war mein erster Job als Research Assistantin am Helmholtz-Institut, hauptsächlich für Computational Biology gearbeitet im Bereich Infektionsbiologie.
Das heißt, Mikrobiologie war eigentlich schon immer ein Interessenfeld von dir?
Also so ziemlich, weil ich als Hiwi während mein Bachelor viel gearbeitet hatte. Also hauptsächlich die Interaktion zwischen Bakterien und Pflanzen.
Und dann war für dich auch von Anfang an klar, dass du promovieren willst?
Eigentlich ja, würde ich sagen. Also ich wollte immer schon in die Forschung gehen und mit der Zeit ist mir immer klarer, dass eine Promotion oft ein wichtiger Schritt ist.
Und wenn du jetzt sagst, dir war immer klar, dass du in die Forschung gehen möchtest, was findest du denn an der Forschung jetzt so besonders interessant oder was reizt dich da besonders?
Mich reizt, dass Wissen nicht nur weiterzehrt wird, sondern dass man auch selbst überprüfen kann, was wirklich stimmt. Also auch wenn es manchmal nur ein sehr spezifisches, sehr kleines Thema ist.
Du meinst ja schon gerade, dass Mikrobiologie dich eigentlich schon länger begleitet, aber wie bist du denn genau zu deinem Dissertationsprojekt gekommen und hast du die Ausschreibung gesehen und dich einfach drauf beworben oder und das hat dein Interesse geweckt oder hast du aktiv was Spezielles gesucht oder wie kam es dazu?
Also die Ausschreibung hat natürlich mich sofort angezogen. Also die Stellenausschreibung hat den Rahmen und die Richtung vorgegeben und das konkrete Projekt habe ich dann gemeinsam mit meinen beiden Betreuenden zusammen weiterentwickelt. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit wird man es auch also immer weiter anpassen.
Und bist du aus einem bestimmten Grund nach Berlin gekommen? Ist das auch so, dass die Stadt dich reizt oder war das war sozusagen die Entscheidung, rein wissenschaftlich an dieses Institut zu gehen?
Ja, also ich würde schon behaupten, dass ich eher wegen meiner Stelle nach Berlin umgezogen bin. Aber mittlerweile bin ich auch ziemlich überzeugt von Berlin. Also als International kann man in Berlin richtig gut überleben.
Bei dir sind ja auch beide Institute tatsächlich in Berlin bzw. im Berliner Raum. Wie funktioniert das aber trotzdem mit dem Arbeiten an zwei Instituten?
Also ich sitze im Alltag meistens physisch in einem Institut, im Büro. Und bei dem zweiten Institut bin ich eigentlich, also sehr gelegentlich vor Ort, aber meistens dann online dabei. Ich versuche einfach, jede Gelegenheit zu nutzen, um mit dem zweiten Team auszutauschen. Also bewusst Austausch zu suchen, Fragen zu stellen und regelmäßig abzustimmen.
Und nochmal zu deiner Entscheidung für jetzt genau dieses Projekt. In Leibniz Infections ist ja so die Besonderheit, dass die Promovierenden da von zwei Personen hauptbetreut werden, die an verschiedenen Instituten sitzen. Das ist ja schon eine außergewöhnliche Situation, die auch eine Herausforderung sein kann, bestimmt. War dir das bewusst? Hast du das besonders interessant gefunden oder war das eher nebensächlich bei der Entscheidung?
Doch, also ich fand allein damals beim Ausschreibunglesen das schon ziemlich cool, weil das Projekt so interdisziplinär ist. Meine zwei Betreuern kamen aus unterschiedlichen Bereichen und beide sind stark in ihrem eigenen Feld. Das heißt, ich habe auch noch dazu Kolleginnen und Kollegen mit sehr verschiedenen Stärken und also auch wegen Infektionallianz, wo viele diverse Experten zusammenkommen. Ich finde diese Art von Austausch nicht nur für mich selber hilfreich, sondern auch insgesamt gut für die Wissenschaftswelt.
Jetzt haben wir ja schon lange über das Thema oder über deine Promotion per se geredet oder die Organisation dahinter, aber wissen noch gar nicht ganz genau, worum es eigentlich geht in deinem Projekt. Vielleicht kannst du das ja noch mal ganz kurz für jemanden erklären, der nichts mit deinem Fach zu tun hat.
Ja, sehr gerne. Also ganz einfach gesagt, Antibiotikaresistenzen werden weltweit zu einem immer größeren Problem. Und ich möchte besser verstehen, wie sich die Resistenzen entwickeln und ausbreiten, vor allem in Wassersystemen. Ich schaue auch auf mögliche Alternativen zu klassischen Antibiotika, idealerweise mit natürlichen Gegenspielern aus der Natur.
Und deine Betreuer sind ja Alex Greenwood und Hans-Peter Grossart. Die waren ja sogar schon bei uns im Podcast, nämlich in der Folge 6. Also wenn es euch interessiert hat, gerne nochmal rein. Da haben wir uns über Antibiotikaresistenzen im Wasser beschäftigt und das Wasser als Reservoir für Resistenzen beschrieben. Beide kennen sich mit dieser Thematik sehr gut aus. Hans-Peter eher auf der Bakterienseite und Alex eher bei den Viren. Wenn ich jetzt nochmal deine Projekte vielleicht für mich sortiere, im Endeffekt ist es ja so, du schaust nach Antibiotikaresistenzen im Wasser und guckst auf genetischer Ebene, ob es Resistenzen vorliegen. Und hast dann auch noch die Suche nach Gegenspielern, also nach Phagen, die sozusagen Bakterien auch zerstören können. Ist das schon die zentrale Frage, die du beantworten willst in deiner Promotion oder habe ich da was verpasst?
Ja, genau. Also meine zentrale Frage ist schon, wie entwickeln und verbreiten sich die Antibiotikaresistenzen in Wassersystemen und kann man mit passenden Phagen gezielt dagegen arbeiten? Also mit Gegenspielern aus der Natur meinte ich zum Beispiel Bakteriophagen, also Viren, die bestimmte Bakterien angreifen.
Und bezogen jetzt auf deine zentrale Frage, was ist denn da jetzt im Moment gerade der Stand des Wissens? Was weiß die Wissenschaft aktuell dazu Und wo fängt dann sozusagen deine Arbeit an?
Also man weiß heute, Resistenzen gab es in der Natur schon immer, also auch bevor Menschen überhaupt Antibiotika benutzt haben. Was mich interessiert, sind die Dynamiken über die Zeit. Wie verbreiten sich Resistenzen in mikrobiellen Gemeinschaften und wie beeinflusst menschliche Aktivität diese Ausbreitung? Und ich nutze dafür die vorhandenen Datenbanken und Zeitreiheproben und analysiere sie mit Metagenomik und bioinformatischen Methoden. Also ich schaue mir das genetische Material an aus ganzen mikrobiellen Gemeinschaften, um Muster und Veränderungen zu erkennen.
Wenn jetzt deine Arbeit gelingen würde, was wäre denn so ein großer Erkenntnisgewinn, den wir daraus ziehen könnten?
Wenn es gelingt, könnte das helfen, die Bedrohung von den Resistenzen besser zu reduzieren, vor allem im medizinischen Kontext. Und gleichzeitig konnte man ja auch die Methoden in der Abwasseraufbereitung verbessern.
Kommen wir nochmal zu der Promotion allgemein. Eine Promotion ist ja meistens sehr anstrengend und dauert relativ lange, also mindestens 3 Jahre, sag ich mal. Auf jeden Fall in den Biowissenschaften ist das so der Zeitrahmen. Und was ist denn da jetzt deine persönliche Motivation, damit anzufangen und diesen Weg zu gehen?
Für mich ist das ein bisschen wie Laufen oder Joggen. Ich sehe nicht nur Start und Ziel. Für mich zählt auch jeder Meter. Also auch die Strecke, die kleinen Fortschritte und Erfahrungen unterwegs sind Teil meines Lebens. Ich sehe es nicht nur aus Arbeit.
Ja, du bist jetzt ja schon 2 Monate dabei. Das ist ja so im Vergleich zu den 3 Jahren eher kurz. Aber ist die Promotion so, wie du sie vorher vorgestellt hast, oder wie fühlt es sich denn bisher an?
Also vorher dachte ich, ich starte am liebsten sofort mit Coding, Analysen und Experimenten an. Aber am Anfang gab es wirklich viele administrative Schritte und auch sehr viele Meetings. Und das hat mich etwas überrascht. Aber natürlich sehe ich es nicht als Ablenkung, sondern als notwendige Grundlage, damit die eigentliche Forschung gut starten kann.
Ja, das habe ich auch schon in vielen Fällen so beobachtet, dass wenn man so mit einer Promotionsarbeit anfängt, bevor man mit der tatsächlichen Arbeit anfängt, sind häufig noch Dinge zu etablieren, einzurichten und alles so weit vorzubereiten. Das kann schon ganz schön lange dauern. Und da bist du wahrscheinlich nicht allein mit. Du hast ja gerade gesagt, auch dass dich so das so ein bisschen überrascht hat, dass du nicht damit gerechnet hast, dass es nicht so direkt losgeht. Gibt es noch was anderes, was du jetzt nicht so erwartet hattest?
Ich glaube, überrascht hat mich auch, wie viel unsichtbare Arbeit dazu gehört. Also herausfinden, wenn man bei welchen Fragen anspricht oder Prozesse und Tools lernen, also Daten organisieren und generell auch noch viel Koordination. Und das kann man vorher leider schwer planen, weil man erst im Alltag merkt, was wirklich gebraucht wird.
Gibt es denn was, was leichter war, als du dachtest?
Also, glaube ich, so Hilfe bekommen, weil Leute wirklich sehr herzlich sind und hilfsbereit sind.
Gibt es auch was, was deutlich schwieriger ist, also wo du denkst, oh Gott, das habe ich wirklich völlig unterschätzt?
Vielleicht unterwegs sein. Also EGB hat auch 2 Standorte. Einmal am Mögelsee und einmal am Fürstenberg in Brandenburg. Und Also vor Ort sein ist immer cooler, aber unterwegs sein ist ein bisschen zu viel manchmal.
Ja, und gerade wenn man dann zwei Institute hat, das heißt, dein eines Institut hat schon zwei Standorte und dann das andere Institut musst du auch noch bespielen. Das sind natürlich dann quasi drei Orte, wo du gleichzeitig sein solltest. Das klingt wirklich schwierig.
Genau.
Dann schauen wir doch mal so ein bisschen konkreter in deinen Arbeitsalltag. Was machst du denn so täglich, beziehungsweise wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Willst du uns da mal ein Beispiel erzählen?
Also beispielsweise komme ich morgens ins Büro, checke meine E-Mails, schreibe mir eine To-Do-Liste und arbeite dann in Fokusblöcken. Und mittags esse ich oft mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, fast jeden Tag gibt es ein Meeting, ein Seminar oder irgendein Austausch. Das gehört einfach dazu. Genau.
Kannst du mir das mit den Fokusblöcken noch mal kurz erklären? Du hast ja gesagt, du arbeitest in Fokusblöcken.
Ja, vielleicht so Mini-Tasks, dass man also sagt, okay, jetzt habe ich diese Angriff generiert oder optimiert, da vielleicht danach eine kurze Pause oder eine andere Task anzufangen, wenn man nicht mit Blöcken.
Das ist interessant, weil ich tatsächlich, ist mir das immer sehr schwer gefallen, vorher abzuschätzen, wie lange was dauert. Also ich wäre, glaube ich, nicht gut in der Lage gewesen, so Fokusblöcke zu konzipieren, weil ich völlig unterschätzt hätte, wie lange ich jetzt zum Beispiel im Labor brauche, um das zu tun.
Sehr relatable.
Okay, also das ist auch ein Problem von dir, ja? Ich war jetzt schon schwer beeindruckt.
Ja, das meinte ich nur mit einer Theorie. Praktisch ist immer anders, als man dann vor sich vorstellt.
Woran arbeitest du denn gerade ganz konkret?
Also im Moment noch Daten verstehen, strukturieren, Qualität prüfen und die erste Analyse machen. Also erstmal das Fundament legen.
Verstehe ich das richtig, dass du bisher noch hauptsächlich am Computer arbeitest? Aber in dem Projekt wird es noch dazu kommen, dass du wirklich ins Feld gehst und Proben nimmst oder machen das andere Personen?
Also derzeit arbeite ich hauptsächlich mit Computer und das ist noch unsicher, glaube ich, ob ich später Fieldwork habe oder nicht.
Wenn ich jetzt an meine Promotion zurückdenke, ich habe, als ich angefangen bin, hatte ich so ein Thema, wo ich ziemlich Angst vor hatte, beziehungsweise wo ich schon vorher wusste, dass mich das vor eine große Herausforderung stellen würde, und zwar englische Vorträge zu halten, vor Fachpublikum, ne? Das macht man ja ab einem bestimmten Zeitpunkt auf Konferenzen oder auch im kleinen Rahmen in Gruppenmeetings. Und das habe ich vorher ziemlich wenig gemacht. Und da habe ich schon vorher gewusst, das wird für mich so ein Brocken sein, wo ich irgendwie durchkommen muss und noch wirklich was zu lernen habe. Hast du auch irgendwie so ein Thema, wo du jetzt schon weißt, das wird noch eine Herausforderung oder da hast du auch ein bisschen Angst vor?
Ich glaube, also ziemlich ähnlich wie was du hattest, Vortrag halten. Vor allem sind da vielleicht auch sehr unterschiedliche Publikum. Also zum Beispiel, ob ich einen Vortrag an ein Institut halte, also an EZW oder EGB, da sind auch unterschiedliche Experten. Ich musste also wahrscheinlich beim Vorbereiten schon mitdenken, also was die Leute schon kennen und erwarten. Und auch, also wenn ich Präsentation während der Infektionallianz-Konferenzgeber. Da sind auch noch vielleicht Kolleginnen, Kollegen aus Sozialwissenschaft oder Politikwissenschaft. Da muss ich noch mehr aufpassen, dass das wirklich verständlich für alle gemacht wird.
Bei einer Promotion ist ja ganz essentiell, wie man auch betreut wird. Wie ist denn bei dir die Betreuung organisiert? Weil es ist ja doch ein spezieller Fall mit zwei Doktorvätern.
Stimmt. Also meine Betreuung ist ziemlich breit aufgestellt, würde ich behaupten. Ich habe, wie gesagt, zwei Hauptbetreuende und zusätzlich auch noch ein Mentoring-System, heißt eine Person aus meiner eigenen Abteilung und eine aus einer anderen Abteilung. Und außerdem gibt es auch noch PhD-Koordinatorinnen und weitere Ansprechpersonen, zum Beispiel für Gleichstellung. Und das ist auch für mich sehr hilfreich, weil ich dann je nach Thema unterschiedliche Perspektiven und Unterstützung bekommen kann.
Das hört sich ja sehr positiv an und vor allen Dingen, dass du nach kurzer Zeit schon die unterschiedlichen Ansprechpersonen kennengelernt hast und weißt, wo du im Fall der Fälle auch hingehen kannst, um Beratung zu bekommen. Ist es denn so, dass du weitestgehend alleine arbeitest oder sind in der Nähe auch noch Kolleginnen, die ähnliche Arbeitsinhalte haben wie du? Also bist du irgendwie in einem Team eingebunden? Wie ist das genau?
Ich arbeite im Alltag oft allein an meinen eigenen Analysen, aber ich bin nicht wirklich allein gelassen. Also ohne Austausch mit den anderen komme ich auch schwer voran. Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus eigenständiger Arbeit und Teamunterstützung.
Ja, wenn wir jetzt nochmal zum Schluss einen Blick nach vorne werfen, wo stehst du gerade und wo möchtest du in einem Jahr sein?
Also gerade stehe ich noch ganz am Anfang. Ich analysiere das aktuelle Dataset und versuche, die allerwichtigsten Fragen und nächsten Schritte klar zu definieren. In einem Jahr möchte ich erste solide Ergebnisse haben und idealerweise etwas, das in Richtung Publikation geht. Und ich möchte auch als PhD-Kandidatin deutlich unabhängiger sein, also mehr meine eigenen Entscheidungen treffen können und mein Projekt selbstbewusst vertreten kann.
Sehr schön. Und wenn du jetzt so auf das nächste Jahr oder auf die weitere Promotionszeit schaust, worauf freust du dich am meisten?
Gute Frage. Ich freue mich tatsächlich sehr auf unsere nächste Infektionallianz-Konferenz, weil ich quasi damals mit ein paar anderen gleichzeitig angefangen hatte und mich möchte unbedingt auch wissen, was die anderen inzwischen gemacht haben und möchte auch gerne zeigen, was ich gemacht habe und hier einfach die Leute wieder zu treffen und Vorschläge bekommen, geben, etc.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf, auch zu sehen, ja. Wo die anderen Promovierenden hingelaufen sind und überhaupt auch wieder alle zu sehen. Das ist immer nett. Ja, vielen Dank, Sophie, für diesen Einblick in den Start von deiner Promotion. Wir werden ja sicherlich in Zukunft nochmal die Gelegenheit haben, uns mit dir auszutauschen und zu gucken, ob so dein Jahresziel tatsächlich erreicht worden ist und wie es dir so ergangen ist, ob es Frustration vielleicht noch mehr gekommen ist oder auch es einfach alles gut läuft.
Ja, also sehr gerne. Vielen Dank für eure Einladung.
Wir werden dich ja auch sicherlich noch begleiten über die nächsten mindestens 3 Jahre und dann noch mehr herausfinden über die Methodik, die du verwendest, über erste Erkenntnisse und über aktuelle Herausforderungen.
Wir wünschen dir auf jeden Fall für den weiteren Start in der Promotion viel Erfolg. Ja, und wenn ihr Fragen an Xiaowei habt, dann könnt ihr uns die auch schreiben und wir werden die dann möglicherweise in eine unserer nächsten Folgen mit einbauen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.